Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Greer Island. Ein kleines Stück Land, versteckt zwischen Eichen und Schilf, umgeben von tiefen Gewässern. Dichte Baumkronen werfen ihre Schatten auf die kleine Halbinsel. Eichen, Zedern und Pappeln, die sich kaum im Wind bewegen. Reiher nisten in den Baumwipfeln und Eulen beobachten lautlos das Unterholz. Greer Island ist ein Ort, der nie ganz zur Ruhe kommt. Das schrille Zirpen der Zikaden durchschneidet die Stille und zwischen den Schilfrohren raschelt etwas, das nicht da sein sollte. Etwas, das lauert. Etwas, das weder Mensch noch Tier ist.
Ein Wesen, dessen Existenz mit Logik nicht zu erklären ist. Das uns Menschen vor Fragen stellt, die wir mit unserem Verständnis von der Welt nicht beantworten können. Ein Wesen, das die Grenzen zwischen Realität und Mythos verschwimmen lässt. Aber das dennoch da und wütend ist. Schwarze Akte. Und damit ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von Schwarze Akte Paranormal. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch.
Und ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, dass die erste Folge dieser Special-Reihe, die wir extra zum 5. Geburtstag machen, letzte Woche Donnerstag online gekommen ist. Das heißt, neben der heutigen Folge kommen noch 3 weitere an den 3 kommenden Donnerstagen und wir sind ganz gespannt, wie euch diese Special-Folgen gefallen.
Die Ereignisse, über die wir aber heute berichten wollen, die haben sich so Ende der 60er Jahre in den USA zugetragen. Genauer gesagt in Texas. Und zwar in einer Stadt namens Fort Worth, die nur einen Katzensprung entfernt von Dallas liegt. Mit dem Auto fährt man von einem zum anderen Zentrum ungefähr eine halbe Stunde. Fort Worth steht zwar häufig im Schatten von Dallas, da die Metropole einfach deutlich bekannter ist, doch hat selbst auch eine super interessante Geschichte.
Man nennt Fort Worth auch Cowtown, da die Stadt mal ein riesiges Handelszentrum für Nutztiere war und direkt auf der Strecke eines wichtigen Viehtransportwegs lag. In dieser Zeit war die Cowboystadt berüchtigt für ihre Saloons, Glücksspiel, Prostitution und Gesetzeslosigkeit. Fort Worth ist selbst auch nicht gerade klein, denn knapp 1 Million Menschen leben hier.
Der Sommer 1969 ist heiß und feucht und viele Menschen in der Gegend sitzen abends noch lange draußen, um die lauen Sommernächte zu genießen. 1969 ist ein Jahr, das man später in so einigen Geschichtsbüchern wiederfinden wird. Denn während in diesem Jahr in den USA massive Proteste gegen den Vietnamkrieg stattfinden, insbesondere an den Universitäten, landet im Juli 1969 zum ersten Mal ein Mensch auf dem Mond. Nur einen Monat nach dieser Landung findet im US-Bundesstaat New York das legendäre Woodstock-Festival statt. Im selben Monat, in dem in Los Angeles die Manson-Morde verübt werden.
Zu dieser Zeit, also Ende der 60er, Anfang der 70er, florieren in den USA Geschichten über UFOs, Monster und paranormale Phänomene. Aber es liegt auch Misstrauen in der Luft und eine unverkennbare Faszination für das Unerklärliche. Das ist also der Hintergrund, vor dem sich die Geschehnisse nun ereignen werden.
Während also in den USA und dem Rest der Welt im wahren und im metaphorischen Sinne die Erde bebt, haben die Menschen in Fort Worth noch ein ganz anderes Problem. Denn in diesem heißen Sommer 1969 treibt sich ein schattenhaftes Wesen in der Gegend herum, das die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Ein regelrechtes Monsterfieber bricht aus. Und das nicht ohne Grund. Am 9. Juli kommt es zu einem wirklich gruseligen Vorfall auf einer Lichtung.
Diese Lichtung liegt an der sogenannten Lovers Lane, wo frisch verliebte Paare mit ihren Autos parken, die Aussicht genießen und etwas Zeit zu zweit verbringen. An diesem Mittwochabend befinden sich 3 Paare auf der Lichtung zwischen den Bäumen, alle in ihren Autos. Es ist dunkel, die Scheinwerfer sind ausgestellt und nur die Lichter der Stadt funkeln in der Ferne. Also Idylle pur. Doch dann springt plötzlich eine riesige Bestie aus einem der Bäume, schlägt auf die Fenster und Türen der Autos und versucht, eine der Frauen zu packen.
Für einen ersten kurzen Moment erstarren die Verliebten vor Schock. Dann heulen die Motoren auf und die drei Paare fahren davon, so schnell sie können. Das Monster brüllt voller Wut, so laut, dass es locker die Geräusche der Autos übertönt. Die Frau, die das Wesen packen wollte, kommt zum Glück nur mit einem kräftigen Schreck davon. Die Betroffenen melden den Vorfall sofort bei der Polizei. Das Ding ist, dieser Vorfall auf der Lichtung war tatsächlich nicht das erste Mal, dass die Behörden Berichte über dieses mysteriöse Wesen erhalten haben.
Seit 2 Monaten etwa melden sich immer wieder Menschen bei der Polizei und erzählen von Begegnungen mit der Bestie. All diese Berichte hat die Polizei bisher als Scherze oder Streiche abgetan. Bis zu diesem Tag. Denn die Panik der drei Paare ist so echt, so greifbar, dass absolut ausgeschlossen ist, dass sie sich den Vorfall einfach nur ausgedacht haben. Dazu kommt, dass sie den Angriff des Monsters sogar beweisen können. Es hat an einem der Autos nämlich einen etwa 45 cm langen Kratzer hinterlassen.
Und sie sind ja nicht die einzigen Zeugen, die das Wesen gesehen haben und auch beschreiben können. Eine Kreatur, halb Mensch, halb Ziege, mit Schuppen, Fell und langen, klauenartigen Fingern. Dieser sogenannte Ziegenmann scheint im und am Lake Worth zu leben. Das ist der See, zu dem auch die Greer Island gehört, also die kleine Landzunge, die wir ganz zu Beginn erwähnt haben. Hier wurde der Goatman zum ersten Mal gesehen. Das ist auch der Grund, warum einige ihn als Lake Worth Monster bezeichnen.
Es handelt sich also um eine Mischung aus Ziege, Mensch und einer Unterwasserspezies. Anders lassen sich wohl die Schuppen nicht erklären. Es scheint, als könnte das Wesen sowohl unter Wasser als auch an Land leben. Es kann schwimmen, tauchen, laufen und klettern. Seine Fähigkeiten ähneln also denen eines Menschen. Wäre da nicht die Tatsache, dass die Kreatur Hörner auf dem Kopf hat? Die genaue Beschreibung des Ziegenmannes variiert, aber auf Bildern wird er häufig als Wesen mit menschlichem Körper und einem Schädel mit ziegenkopfähnlichen Zügen dargestellt. Wir haben euch ein paar der Darstellungen mal in den Shownotes verlinkt, also schaut euch die unbedingt mal an.
Einen Tag nach dem Vorfall auf der Lichtung tritt das Lake Worth Monster erneut in Erscheinung. Es ist später Abend und ein paar Leute haben sich auf einer Lichtung in der Nähe des Sees versammelt. Sie genießen die milde Sommernacht und haben einfach eine entspannte Zeit dort auf der Lichtung, bis sie auf einer Erhöhung ganz in der Nähe das Monster entdecken. Wieder wirkt es wütend und es wirft mit voller Wucht einen Reifen auf die Lichtung und stößt dabei einen Schrei aus, der klingt, als hätte das Wesen Schmerzen.
Der Reifen fliegt etwa 150 Meter weit, eine Distanz, die kein Mensch schaffen würde. Voller Panik ergreifen die Leute die Flucht, obwohl einige von ihnen sogar für den Sheriff arbeiten und dem mysteriösen Wesen eigentlich ja auf den Grund gehen sollten. Aber die Angst vor diesem unwirklichen Wesen ist einfach zu groß. Also leitet die Polizei Ermittlungen ein. Jetzt lässt sich die Existenz des Ziegenmannes nicht mehr einfach nur als Scherz oder Streich abtun. Die Behörden wollen die Gegend gezielt nach dem Monster absuchen.
Werbung. Werbung Ende.
Die Stadt verfällt in eine Art Monsterfieber. Nicht nur die Polizei, auch viele Privatleute machen sich auf die Suche nach dem Ziegenmann. In kleinen Gruppen durchkämmen sie die Gegend, bewaffnet mit allem, was sie so auf die Schnelle dafür organisieren konnten. Gewehre, Messer, Holzprügel. Die Polizei findet das, verständlicherweise, nicht ganz so gut. Das Risiko, dass dabei was schiefgehen kann, ist nicht gerade klein. Was, wenn jemand das Monster verwechselt? So ein Auslöser bei einer Waffe ist schnell gedrückt. Vor allem, weil die Leute ja auch alle recht angespannt sind bei der Suche. Und in einem Moment der Angst handelt man schnell mal unüberlegt.
Die Situation ist auch deshalb problematisch, weil echt viele Schaulustige nach Fort Worth strömen, um einen Blick auf das Monster zu erhaschen. Einige haben sogar Getränke und Snacks dabei und machen aus der Suche eine regelrechte kleine Party. Ein schöner Adrenalinkick also und willkommene Abwechslung vom Alltag. Und natürlich sind auch die Medien vor Ort, die alle als erstes von Neuigkeiten berichten wollen. Für die Polizei ist es also gar nicht so leicht, den Überblick zu bewahren.
Und tatsächlich tauchen bei der Suche auch einige Spuren auf. Man findet zum Beispiel Abdrücke im Boden, die etwa 40 cm lang und 20 cm breit sind und an den Rand des Wassers führen. Und man entdeckt sogar eine Blutspur, die sich aber niemandem eindeutig zuordnen lässt. Eine Truppe von ganz motivierten Monsterjägern verbringt sogar mehrere Nächte im Wald. Das muss man sich erstmal trauen. Sie hören nachts mehrere Schreie und nehmen auch einen sehr üblen Geruch wahr. Doch den Ziegenmann sehen sie nicht. Und auch sonst niemanden. Der Goatman bleibt in seinem Versteck. Er weiß anscheinend, wie er es anstellen muss, um nicht gefunden zu werden. Die Polizei bleibt mit leeren Händen zurück.
Etwa 4 Monate später, als das Monsterjagdfieber sich wieder etwas gelegt hat, tritt der Ziegenmann wieder in Erscheinung. Und dieses Mal schafft es sogar jemand, ein Foto von ihm zu schießen. Dieser jemand heißt Alan. Er ist am 19. November 1969 spät in der Nacht mit dem Auto unterwegs, als er das Monster auf der anderen Straßenseite erblickt. Es richtet sich gerade auf, als Alan vorbeifährt. Und Alan, der hält schnell die Kamera drauf.
Das Foto ist leider etwas unscharf, aber darauf sieht man ein verschwommenes weißes Etwas, das ein bisschen an eine Wolke oder Dunstschwaden erinnert. Man kann aber durchaus erkennen, wo der Kopf ist. Wir verlinken euch das Foto wieder in den Shownotes. Die Aufregung nach diesem Schnappschuss ist groß, doch das Monster verschwindet danach genauso schnell wieder, wie es gekommen ist.
Alan ist trotzdem mächtig stolz, dass ihm das Foto gelungen ist. Doch je länger er darüber nachdenkt, desto mehr Zweifel kommen ihm, ob es wirklich das Lake Worth Monster war, das er in jener Nacht gesehen hat. 2006, also fast 50 Jahre später, da sagt er in einem Interview, dass ihm jemand einen Streich gespielt haben muss. Denn das Monster ist ja aufgestanden, als Alan mit dem Auto vorbeigefahren ist. Fast so, als wollte es von ihm gesehen werden. Und das passt nicht zu dem, was man über den Ziegenmann weiß. Denn das Lake Worth Monster ist ja bisher immer sehr scheu gewesen und hat nur in Ausnahmefällen wirklich angegriffen.
Es gibt verschiedene Aussagen von Zeugen, die von einer Begegnung mit dem Ziegenmann berichten. Diese Zeugen erzählen nicht nur davon, dass das Monster Reifen geworfen und frisch verliebte Paare im Auto angegriffen habe. Es soll auch Haus- und Nutztiere getötet haben, Schafe zum Beispiel. Ein Mann berichtet, er habe im Schlafsack auf der Ladeklappe seines Pickups gelegen, als das Monster tatsächlich erschienen sei. Es soll den Mann hochgehoben und seine Vorräte gestohlen haben. Vor den Augen des Mannes habe er sich die Snacks inklusive Verpackung in den Mund gestopft und sei dann Richtung See verschwunden.
In den nächsten Jahren kommt es immer mal wieder zu solchen Sichtungen. Bei der Polizei liegt die Akte Lake Worth Monster auf dem Stapel mit den ungelösten Fällen. Nach der Panik im Sommer 1969 haben die Behörden ernsthaft ermittelt und alles getan, um die Kreatur zu finden. Aber eben leider ohne Erfolg. Die wenigen Spuren, die man bei der Monsterjagd gefunden hat, die haben ja ins Leere geführt.
Offiziell ist man wieder zu der alten These zurückgekehrt, dass es sich um einen Streich handelt. Vielleicht von Teenagern, die sich einen Spaß erlauben. Denn der Vorfall mit den Reifen und auch der Angriff auf die Paare in den Autos hat sich in den Sommerferien ereignet. Als 1969 dann die Schule wieder angefangen hat, hat sich auch der Wirbel um den Ziegenmann weitgehend gelegt. Ob das Zufall ist oder nicht, darüber scheiden sich die Geister.
Geschichten über den Ziegenmann gibt es übrigens nicht nur in Bezug auf das Lake Worth Monster. Der Goatman ist Teil der amerikanischen urbanen Folklore und taucht immer mal wieder in Erzählungen auf, auch über andere Gegenden der USA. Ein großer Teil der Sichtung und Legenden über den Ziegenmann stammen aus Maryland, einem Bundesstaat der USA, der an der Ostküste liegt, also aus einem ganz anderen Teil des Landes. Texas und Fort Worth liegen ja eher im Süden.
Der Ziegenmann wird in diesen Erzählungen für den Tod vieler Haustiere verantwortlich gemacht. Er soll Hunden den Kopf abbeißen, aber auch Wanderer belästigen und Menschen in Autos mit einer Axt bedrohen. Besonders auf solchen Straßen, die als Lovers Lanes bekannt sind. Laut einer dieser Geschichten soll der Ziegenmann zum Beispiel 14 Wanderer auf brutale Weise zerhackt haben, weil sie wohl zu nah an sein Zuhause gekommen sein sollen. Diese Menschen wurden tatsächlich gefunden und die Morde an ihnen sind bis heute nicht aufgeklärt.
Es gibt unterschiedliche Versionen darüber, wie es überhaupt sein kann, dass so ein Mischwesen wie der Goatman existiert. Eine populäre Erklärung ist, dass der Ziegenmann das Resultat eines missglückten DNA-Experiments sein könnte, das in Maryland durchgeführt wurde. Den Gerüchten zufolge hatte man versucht, menschliche Zellen mit denen einer Ziege zu mischen, allerdings ohne die Absicht, dass daraus ein atmendes Wesen mit eigenem Willen entsteht. Diese Theorie mit dem DNA-Experiment wurde allerdings bereits von offizieller Stelle aus Maryland dementiert.
Eine weitere Theorie kommt aus Louisville, wo der Ziegenmann auch als das Popelick-Monster bekannt ist. Einige sagen, das Monster sei ein gescheiterter Zirkusartist, der Rache an den Menschen nehmen will, die ihn abgelehnt und verspottet haben. Andere behaupten, das Monster sei Teil eines geheimen Regierungsprojekts und unbemerkt aus dem Frachtraum entkommen, als man es habe transportieren wollen.
Das Popelick-Monster ist in Louisville so populär, dass regelmäßig Leute ihr Leben riskieren, in der Hoffnung, einen Blick auf das mysteriöse Wesen zu bekommen. Das Monster soll sich nämlich in der Nähe eines der Hauptbahnstrecken herumtreiben. Obwohl die Stadt schon längst eine 2,5 Meter hohe Mauer an der Stelle errichtet hat, um Abenteuerlustige abzuhalten, klettern jedes Jahr Menschen über die Gleise und riskieren dabei, von einem Güterzug überfahren zu werden. Und das alles nur, um dieses Monster zu sehen.
Aber zurück zu den Theorien. Einige Menschen glauben, dass der Ziegenmann ein gewöhnlicher Bauer sei, der heimlich begonnen habe, seine Ziegen Satan zu opfern, um das Geschenk des ewigen Lebens zu erhalten. Stattdessen habe ihm das Schicksal allerdings einen Ziegen-Mensch-Hybriden geschickt, dessen Durst nach dem Blut der Unschuldigen unstillbar sein soll.
Wiederum eine ganz andere Theorie besagt, dass der Goatman ein alter Einsiedler sei, der versucht, Menschen von seinem Lager fernzuhalten. Einige behaupten auch, der Ziegenmann sei ein wütender Ziegenhirte, der den Verstand verloren haben soll, nachdem Teenager einen Teil seiner Herde getötet hätten und nun Rache für seine Verluste sucht.
Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die glauben, der Goatman sei ein magisches Wesen, ähnlich wie Bigfoot oder das Loch Ness Monster. Vielleicht, so mutmaßen einige, könnte der Ziegenmann sogar ein Gestaltwandler sein. Oder, das glauben wiederum andere, der Teufel selbst. Beziehungsweise ein Handlanger des Teufels, der als Zeichen dafür gesehen werden könnte, dass das Ende der Welt gekommen ist.
Es gibt auch eine Theorie, die besagt, dass der Ziegenmann ein noch unentdecktes Waldtier sein könnte. Ein Blogger für Kryptozoologie wird in der Dallas Morning News von 2014 mit der Annahme zitiert, dass es sich um eine noch nicht katalogisierte Primatenart handelt, die auf zwei Beinen laufe. In all den Geschichten ist der Ziegenmann aber nicht immer böse. Es gibt zum Beispiel auch eine Version aus Australien, in denen der Goatman Menschen hilft, die sich verirrt haben oder sie zu Wasserquellen führt.
Ein Ethnologe von der Universität Maryland bringt den Mythos des Ziegenmannes mit der boomenden Autokultur der 60er und 70er Jahre in Verbindung. Dank der Autos hatten die Jugendlichen plötzlich wieder neue Freiheiten. Sie konnten Autokinos besuchen, herumfahren oder auf abgelegenen Lichtungen knutschen. Damit seien sie für den Goatman das gefundene Opfer. Der Ethnologe weist aber auch auf antike Mythen hin, die mit in die Geschichte hineinspielen. Zum Beispiel die Sage von Pan, einem gehörnten Hirtengott mit dem Unterleib eines Ziegenbocks und dem Oberkörper eines Mannes.
Es bleibt also wohl Ansichtssache. Seit jeher gibt es Geschichten über dieses mythische Wesen. Doch bis heute gibt es keine greifbaren Beweise dafür, dass der Ziegenmann wirklich existiert. Es gibt nur die Geschichten, die möglicherweise passiert oder auch nicht passiert sind. Einige dieser Geschichten haben die Menschen, die sie erlebt haben, allerdings in echte Angst und Schrecken versetzt. Und da stellt sich ja einfach die Frage, ist es wirklich möglich, dass all diese Menschen sich das Geschehene nur eingebildet haben? Wenn ja, wie lässt sich dann aber ihre echte Panik erklären, die die Begegnung mit dem Ziegenmann bei ihnen ausgelöst haben?
Es gibt tatsächlich einige Menschen, die die Deutungshoheit über den Mythos für sich beanspruchen. Sie behaupten, hinter den Erscheinungen des Ziegenmannes zu stecken. 2005, also knapp 45 Jahre nach dem Erscheinen des Lake Worth Monsters, hat ein Reporter von einer Lokalzeitung in Fort Worth einen handgeschriebenen Brief bekommen, ohne Absendername und ohne Rücksenderadresse. In diesem Brief stand, wir zitieren, an einem Wochenende beschlossen zwei Freunde von der Northside High School und ich, zum Lake Worth rauszufahren, um Leute auf den Straßen zu erschrecken. Dort, wo es immer Geschichten von Monstern und Kreaturen gab, die Parkende angreifen.
Der Verfasser behauptet, dabei eine selbstgebastelte Maske aus Alufolie getragen zu haben. Ein anderes Blatt in Fort Worth hat einen ähnlichen Brief erhalten, in dem jemand behauptet, an dem Reifenvorfall beteiligt gewesen zu sein. Er schreibt, der Reifen sei nur deshalb in die Luft geflogen, weil er beim Rollen auf eine Unebenheit getroffen sei. Der Verfasser des Schreibens habe jedoch kein Interesse daran, Namen zu nennen oder öffentlich Verantwortung zu übernehmen.
Außerdem soll in jenem Sommer in Fort Worth ein Makake ausgebüxt sein, also ein eher mittelgroßer Affe. Ihr dürft euch den Affen jetzt also nicht wie einen riesigen Gorilla vorstellen, sondern eher so groß wie ein mittlerer Hund, also circa so auf Kniehöhe. Aufrecht stehend kann so ein Affe natürlich noch größer wirken, besonders aus der Ferne betrachtet oder im Dämmerlicht. Vielleicht ist dieser Makake ja für die Sichtungen verantwortlich. Doch würde man wirklich einen Affen mit einem Ziegenmann verwechseln?
So einige Leute sind auch schon mit Masken und Kostümen in den Gegenden aufgegriffen worden, wo sich der Ziegenmann herumtreiben soll. Vielleicht als Spiel, vielleicht in dem ernsthaften Versuch, andere damit zu erschrecken. Der Gedanke, anderen so Angst einzujagen, liegt nah. Doch ist das noch lange kein Beweis, dass es den Goatman nicht doch in echt gibt. Es ist halt die Frage, wer zuerst da war. Der Ziegenmann, der die Leute zu den Masken inspiriert hat, oder die Menschen mit Masken, die den Mythos des Goatman befeuern.
Vielleicht ist alles wahr von dem, was wir euch heute erzählt haben. Vielleicht aber auch nichts davon. Wer weiß das schon. So oder so lebt das Lake Worth Monster in den Erzählungen der Menschen weiter. In Büchern und sogar auch Festivals, bei denen er gefeiert wird. Das Gebiet rund um Greer Island, also den See, wo das Lake Worth Monster zum ersten Mal gesehen wurde, ist heute übrigens abgesperrt. Doch niemand von uns kann wirklich wissen, welche Geheimnisse noch in dem See lauern. Anne.
Patrick.
Diskussionspart.
Ja.
Kennst du Percy Jackson?
Ja, sag mir was.
Okay, ich muss sagen, als wir über diesen Fall gesprochen haben, ging mir Percy Jackson nicht aus dem Kopf. Ich weiß nicht, ob du die Bücher gelesen hast, die Filme gesehen hast. Oder ich glaube, dazu gab es auch eine Serie jetzt letztens sogar. Die war sogar ganz gut. Hier, kleine Empfehlung.
Na,
egal,
wie heißt
anderes
die Serie?
Thema.
Du musst den Namen
wahrscheinlich
sagen.
Auch irgendwas mit Percy Jackson oder so, keine okay. Ahnung. Aber da gibt es ja so Satyren. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das sind ja auch so halb Mensch, halb Ziegenwesen. Und ich hatte die ganze Zeit diese süßen Satyre so im Kopf, als wir über diesen Fall hier gesprochen haben. Also deswegen, von der Creepy-Skala war es heute, muss ich sagen, ein bisschen entspannter. Wie siehst du das?
Naja, also wenn man sich die Bilder anschaut, die wir auch an den Shownotes verlinkt haben, von den verschiedenen Goatman-Varianten, nenne ich sie jetzt mal, finde ich, sieht das jetzt nicht so süß aus, ehrlich gesagt. Also wenn man so ein Wesen irgendwie im Dämmerlicht sieht oder so ein Wesen auf das Auto zukommt, in dem man gerade sitzt, weiß ich nicht, ob ich gesagt hätte, oh, cute, sondern ich hätte eher gedacht, oh mein Gott, was ist das? Also schaut euch diese Bilder unbedingt mal an, die wir euch verlinkt haben. Aber ja, wir haben euch ja verschiedene Theorien erzählt in der heutigen Folge. Welche findest du denn am realistischsten?
Habe ich auch gerade drüber nachgedacht und eigentlich wollte ich nämlich gerade reinspringen und einfach dich unterbrechen und dich direkt fragen.
Nein, du musst jetzt zuerst antworten.
Ich fand die Theorie, also zwei finde ich ehrlich gesagt ganz interessant. Erstens, Genexperiment finde ich generell einfach erstmal eine interessante Herangehensweise.
Aber weißt du, was ich mich da gefragt habe, um gleich mal reinzugrätschen? Warum denn eine Ziege? Also warum haben die denn angeblich natürlich versucht, einen Menschen und eine Ziege miteinander zu kombinieren? Weil, ist doch irgendwie random, oder?
Gute Frage. Ich habe auch so überlegt, wer könnte da einen Vorteil draus bekommen? Deswegen, ich finde es nur interessant, irgendwie sich drüber, vielleicht haben sie ja ganz viele unterschiedliche Tiere gemacht und haben geguckt, wer hat denn die meisten Vorteile oder so.
Ist eine gute Überlegung, ja.
Und nur die Ziege war schlau genug, um zu entkommen. Naja, weiß ich nicht. Ich fand die andere Theorie, dass das vielleicht ein... Ich meine, wir haben ja über 14 Tote gesprochen in dem Fall. Das ist ja auch ein bisschen untergegangen, dass da vielleicht wirklich einfach ein Einsiedler sich gedacht hat, ey, ich nehme jetzt mal hier, das ist ja eine urbane Legende, die es ja wirklich so gibt scheinbar. Ich nehme einfach mal die Legende, nehme das so als, nicht Vorwand, aber so als Maske und halt die Leute mir vom Leib. Also das fand ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie du es siehst, was du jetzt am plausibelsten findest, aber das fände ich gar nicht so unpassend.
Ja, genau, das ist auch mein Guess tatsächlich. Also ich habe auch die ganze Zeit gedacht, okay, wahrscheinlichsten ist für mich diese Theorie, dass da ein Einsiedler oder wie auch immer wir ihn nennen wollen, Hirte oder so, Leute, Besucher oder ja einfach andere Menschen nicht in seiner Nähe haben wollte und sich überlegt hat, okay, wie könnte ich es machen? Und indem er die halt erschreckt hat. ja, kam die Legende des Ziegenmonsters zustande. Und der Ziegenmann ist ja auch in anderen Teilen sogar auf der Welt aufgetaucht. Und da kann ich mir vorstellen, dass so diese Ursprungsgeschichte da war und andere das einfach so adaptiert haben oder vielleicht ähnliche, ich nenne es mal Phänomene, wie auch immer wir die jetzt definieren, aber dass so ähnliche Dinge passiert sind und man da den Ziegenmann drauf projiziert hat und dass man so erklären könnte, warum der Ziegenmann an unterschiedlichen Stellen der Welt aufgetaucht ist. Also ja, dass sich diese Geschichte einfach verbreitet hat, dieser Mythos, wie du ihn genannt hast, ja, diese urbane Legende.
Und ja, ich meine, das passt ja auch. Also eine Ziege ist halt, ich habe es vorhin jetzt spaßig gesagt, so ist ja auch, wurde immer verknüpft mit dem Teufel. Da ist ja auch direkt so diese religiöse Verknüpfung mit. Deswegen kann ich mir da schon so ein bisschen erklären, warum es jetzt unbedingt ein Ziegenmann ist. Und natürlich auch, weil es aus der griechischen Mythologie, wie gesagt, da sind wir wieder bei Percy Jackson, so ein bisschen auch bekannt ist. Ja, wurde schon mal vorgespielt. Das ist nicht eine komplett neue Erscheinung.
Also, wenn es den Ziegenmann wirklich geben sollte, zwinker, ja, zwinker, dann würde ich mir wünschen, dass es die australische Variante gibt auf jeden Fall. Also der, der hilfsbereit ist und den Menschen hilft, die sich verirrt haben und denen eine Wasserquelle zeigt. Also ja, dann würde ich mir den wünschen.
Ja, schau, da sind wir wieder bei Percy Jackson. Full Circle Moment. Ich glaube, die sind da nämlich auch super hilfsbereit. Und was uns, denke ich mal, aber auch sehr interessieren würde, ist, wie ihr zu dem Fall steht. Wie creepy fandet ihr den? Wie, oder besser gesagt, welche Theorie findet ihr am plausibelsten? Habt ihr vielleicht noch andere Ideen? Schreibt uns das gerne auf Instagram, da heißen wir Schwarze Akte. Und seit einiger Zeit auch auf TikTok. Genau gleicher Name, könnt ihr uns auch gerne einfach schreiben, ne? Gucken wir auch rein. Ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auf kommende Woche Dienstag einen normalen Fall und kommende Woche Donnerstag auf den nächsten mysteriösen Fall. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.